Ich meine, wir haben ja Athleten, die krasse Arme haben. Beispiel Nick Walker, Andrew Jack. Wir wissen nicht, wie viel da wirklich Muskulatur ist, aber sei es mal dahingestellt.
Wenn du dicke Arme hast, dann trainierst du meistens Rücken- und Brustscheiße. Und man sieht das tatsächlich auch.
Ich meine, die Bilder, die man da so als Vergleich immer vorgeschlagen bekommt, da haben die natürlich super Arme. Aber die restlichen Dimensionen, gerade wenn wir jetzt von vor 30 Jahren und noch länger sprechen, die sind ja bedeutend schlechter und dünner.
Macht es Sinn? Bringt es wirklich was? Und macht das einen Unterschied, ob man IGF-1, LR3 nutzt oder wirklich richtiges Increlex?
Warum haben heutige Bodybuilder schlechtere Arme als die Bodybuilder der früheren Zeit? Ich bin ja das beste Beispiel dafür, was es heißt, schlechte Arme zu haben. Und genau das Thema möchte ich heute diskutieren in einer neuen Folge Doc Talk mit einem, der stabile Arme hat, dem lieben Adolf. Und dem lieben Mike, der auch das ein oder andere Defizit, wie ich wahrscheinlich auch hat. Ja, Leute, ich würde sagen, starten wir direkt ins Thema rein. Ich starte mal bei Adolf, vielleicht, was ist so dein erster Gedanke? Heute sind die Arme scheinbar schlechter als bei den Bodybuildern der früheren Zeit. Zumindest hat unser Teamkollege Lester das Thema aufgeworfen in einem Instagram-Reel und hat auch ein paar prägnante Beispiele gezeigt. Und so ganz abwegig scheint das Thema nicht zu sein. Was sagst du dazu?
Ja, erstmal muss ich dir ein großes Danke aussprechen, dass du sagst, ich habe gute Arme. Da fühle ich mich natürlich gleich besser, weil ich habe nicht die besten Arme. Und eigentlich versuche ich dieses Problem in Anführungszeichen auch schon seit langem herauszufinden. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen geschafft, die besser zu hinbekommen. Ja,
ich auch sagen.
Aber zu den anderen Körperpartien scheinen die doch nicht so wachsen zu wollen wie der Rest. Und ich bin auch auf das Reel von Lester aufmerksam geworden. Und die Vergleiche, ich habe das auch schon selbst bemerkt. Woran das liegt, ist natürlich echt, echt schwer zu sagen. Die Aussage von ihm war, dass vielleicht androgene Steroide nicht so krass auf die Brustmuskulatur oder die Armmuskulatur wirkt. Die Rezeptoren, genau. Und dass die Bodybuilder heute einfach viel massiver im Gesamtpaket sind und dann die Arme quasi kleiner wirken. Ich meine, wir haben ja Athleten, die krasse Arme haben. Beispiel Nick Walker, Andrew Jack. Wir wissen nicht, wie viel da wirklich Muskulatur ist, aber sei es mal dahingestellt. Die sehen auf jeden Fall gut aus. Es ist echt ein spannendes Thema und ich finde es geil, weil ich würde auch gerne rausfinden, woran das liegt, um auch selbst mich nochmal da zu verbessern. Es ist wirklich spannend, auch jemanden wie dich jetzt hier drin zu haben, der wirklich Ahnung hat von Training, der das Ganze studiert hat und auch einen wissenschaftlichen Background dazu hat. Und ich freue mich auf die Folge. Weshalb das so ist, ich kann es mir vielleicht nur so erklären, dass viele glauben das nicht, aber ich mache ja auch jede Woche einen Podcast mit Jean-Pierre Fuchs. Jeder, der Jean-Pierre kennt, weiß, er war einer der massivsten Jungs in den 90ern, 2000ern. Ja. Und er selbst sagt auch, wenn er heute beim Olympia steht und sich die Jungs von heute anguckt, dann sind die schon nochmal eine andere Nummer. Natürlich, abgesehen davon, gab es immer ein paar Ausreißer wie Ronnie Coleman und Co. Aber im Großen und Ganzen sind die Bodybuilder heute schon deutlich massiver, aber die Arme wirken einfach nicht mehr so groß. Es ist mir ein Rätsel, weil eigentlich sind wir trainingstechnisch, würde ich sagen, weiter voraus und wissen auch so Sachen wie Regeneration besser zu managen, zu handeln und auch Volumentraining besser anzupassen. Manchmal frage ich mich, ist das vielleicht das Kernproblem? Muss man vielleicht die Arme einfach wegbolzen, so wie die Jungs das früher gemacht haben? Ich meine, die haben 20 Sätze plus gemacht für den Bizeps. Und scheint ja irgendwie zu funktionieren.
Genau, das ist das Thema mit dem Training, nicht? Wenn man sich überlegt, das Training ist heute wirklich ins Detail ausoptimiert, vielleicht sogar hinsichtlich der Frage, trifft man einen Muskel richtig oder macht man vielleicht ganz, ganz viel mit den Armen im Rückentraining, also Bizeps im Rückentraining, Bizeps im Push-Training. Und nehmen wir mal an, das wird jetzt viel besser gemacht als früher, dann hatten die vielleicht unfreiwillig und ungeplant eine viel höhere Frequenz und viel mehr Volumen auf den Armen, was dann dafür sprechen könnte, dass die davon gut wachsen.
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das, was ich immer auch, das ist so ein Running Gag bei uns im Studio, wieder Grüße an Herbie, Studio 1, muss dann wieder sein, weil das Thema haben wir sehr häufig und wir sagen halt immer, wenn du dicke Arme hast, dann trainierst du meistens Rücken- und Brustscheiße. Und man sieht das tatsächlich auch, dass diese Personen meistens nicht so starken Brust und nicht so starken Rücken haben, weil viel aus den Armen geholt wird. Und das versuche ich auch meinen Leuten natürlich ein bisschen auszutreiben, um natürlich einfach die größeren Muskelgruppen zu priorisieren. Aber das kann natürlich tatsächlich auf Lasten der Arme gehen. Sind wir mal ehrlich, was haben wir da für Faktoren? Genetik, Training, Stoff. Das sind die größten Hebel. Genetik wird sich nicht verändert haben im Laufe der Zeit. Vor allen Dingen, Adolf hat es ja gesagt, die Athleten heute sind alle mehr als früher, also haben sie mit Sicherheit auch keine schlechtere Genetik. Genetik kannst du auch nicht in dieser kürzesten, also wir reden über eine Zeitspanne von 20, 30, 40 Jahren, da ändert sich Genetik nicht relevant. So, das ist Quatsch. Also Genetik können wir rausnehmen. Mhm. Also reden wir jetzt über PEDs. Anabole Steroide wirken sie selektiv auf Muskelgruppen. Das hat dann eher was mit Rezeptoren zu tun. Also sind möglicherweise die Rezeptoren an diesen Stellen andere. Oder ist es halt wirklich der Hebel Training? So. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Also die Antwort muss eigentlich in diesen Bereichen sein. PED-Missbrauch, irgendwie in Form von Rezeptoren, ja, die wieder für Medizin angeordnet sind. Und natürlich auch das Thema Training. Ja, da ist zum Beispiel die spannende Frage, was ist die Antwort darauf?
Ja, das Ding ist, bei mir persönlich, ich habe früher immer Arme komplett separat trainiert. Also ich hatte einen typischen Bro-Split und habe einen Armtag gehabt. Und habe meistens 16 Sätze für den Trizeps gemacht und 12 Sätze für den Bizeps. Und jeden Satz wirklich ins Versagen. Ja. Und meine Arme sind tatsächlich erst gewachsen, als ich angefangen habe, weniger zu machen und die zu splitten. Also ich mache jetzt mittlerweile echt 3-4 Sätze Bizeps in einem Training und teile das auf 2 Trainingseinheiten auf. Also so quasi alle 4 Tage jeweils Bizeps und Trizeps. Und das hat mir schon, würde ich sagen, deutlich mehr Fortschritt gebracht. Aber ich weiß, dass die Jungs von früher einfach Arme, vor allem guckt euch mal die Zeiten an, Arnold Schwarzenegger, gutes Beispiel, er hatte echt gut, richtig gute Arme. Die haben ja damals Arme gefühlt, den ganzen Tag Arme trainiert, Arme und Brust, ja.
Also ich merke das aber auch tatsächlich, dass ich, also die letzten riesengroßen Sprünge habe ich gemacht, da habe ich in der Woche 4 Sätze Trizeps und 3 Sätze Bizeps gemacht, aber wirklich ultra intensiv. Beziehungsweise bei der Brust habe ich jetzt gemerkt, jetzt wo ich auf lange Zeit auf 4 Sätze und zwar nicht ins Versagen, also ich hasse es nicht, ins Versagen zu trainieren. Bei Brust habe ich es einfach mal probiert, weil ich gemerkt habe, dass ich da nicht so schnell regeneriere wie bei anderen Muskelgruppen. Und seitdem ist die wirklich nochmal, das ist so die Muskelgruppe, die bei mir sich am stärksten weiterentwickelt hat. Und da habe ich am wenigsten wirklich rein investiert. Und das würde ja wieder so ein bisschen der Theorie widersprechen, das ist so das Problem. Ja, und die Netties, wir hatten eben das Beispiel im Vorgespräch auch mit den Netties, die haben meistens relativ gute Arme. So in Relation zum Rest. Ist jetzt die Frage, ist eine optische Täuschung, weil Schultern vielleicht nicht so dominant sind, vielleicht so der Schützenathleten, oder machen die wirklich was richtig? Und die Netties trainieren ja meistens angepasstes Volumen, hochfrequenter, da sind ja wenige dabei, die jetzt Pro-Split ballern, sondern die meisten machen, also Push-Pull, Pause, Legs, Pause, dann Push-Pull, Legs, Pause, Upper-Lower, Pause, oder halt Upper-Lower. Das sind ja die meisten Splits, die ich so bei den Netties eigentlich so sehe. Das heißt auch schon eher hochfrequenter im Vergleich zu dem, was wir früher gemacht haben. Und auch gar nicht so ein ultra krasses Volumen eigentlich in den Armen.
Dennis James hat damals immer zu mir gesagt,
gutes Stichwort mit der optischen Täuschung. Thema optische Täuschung. Ja. Ich meine, die Bilder, die man da so als Vergleich immer vorgeschlagen bekommt, da haben die natürlich super Arme, aber die restlichen Dimensionen, gerade wenn wir jetzt von vor 30 Jahren und noch länger sprechen, die sind ja bedeutend schlechter und dünner. Das heißt, vielleicht ist das auch eigentlich gar nicht so, sondern es ist bloß jetzt insgesamt so viel, dass dadurch so ein richtig gut entwickelter Arm gar nicht mehr so spektakulär wirkt wie auf so einem Bild von damals. Hast du darüber schon mal nachgedacht, dass die vielleicht doch heute bessere Arme haben, aber den Rest eben auch viel, viel besser?
Also ich habe das bei Problemen, also ich bin jetzt halt so ein blödes Beispiel, weil ich habe halt einfach, ich bin halt kein Top-Athlet, aber wenn jetzt mal schaust, ich habe das sehr, sehr häufig, wenn ich meine besten Netties anschaue, denke ich, die haben alle dickere Arme als ich. Und dann messen wir halt, dann sind die 1-2 Zentimeter weniger. Ja? Die haben aber nicht so Schultern nicht. Also diese optische Täuschung macht auf jeden Fall was aus. Ne? Das sehe ich bei mir so im tagtäglichen, gerade im Vergleich, ich habe ja, ich glaube, im Herbst auch wieder 12 Netties, die starten mal dagegen, also ich habe auch ein relativ großes Netty-Team. Und da habe ich natürlich den direkten Vergleich. Wir hatten jetzt letzte Woche noch Formchecks live im Gym und da habe ich das wieder gedacht, mein Gott, Alter, ich habe so schlechte Arme vielleicht zu denen. Und dann misst du halt mal und denkst, oh, okay. Und wenn ich dann so im Spiegel alleine gucke, denke ich, okay, so, wenn ich den Arm alleine anschaue, ist er gar nicht so schlecht, gemessen an dem normalen Menschen halt eben, gemessen an Adolf und Co. ist er noch nicht kacke, aber gemessen an normalen Menschen ist er ganz gut. Aber es geht halt dann auch unter in den Posen, weil natürlich der Rest da schon, meine Brust und meine Schultern sind jetzt halt nicht unbedingt meine Schwächen. Und dann geht der Arm oder die Arme halt schon ein bisschen unter.
Ich habe einmal, das müsste 2020 oder 2021 gewesen sein. Da habe ich einmal meine Arme gemessen. Das war das einzige Mal in meinem Leben. Ja. Und da habe ich 52,3 Zentimeter, glaube ich, gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und so sehen die halt nicht aus. Ich finde, 52er Arme sind schon fette Keulen. Aber ich finde immer noch, dass sie bei mir ein Defizit sind. Sie könnten besser sein im kompletten Vergleich zum Rest des Körpers. Aber ich habe auch noch eine Frage so neben dem ganzen Arm-Thema, worauf ich gleich kommen möchte. Und zwar auch noch so eine kleine Stofffrage. Vielleicht kann das jemand noch beantworten. Aber eine Sache, die mir noch einfällt, was ich vorhin sagen wollte. Dennis James hat immer zu mir gesagt, als ich bei ihm im Coaching war, ich habe viel rumexperimentiert und auch gefragt, wie soll ich Armtraining machen und was soll ich anders machen und so. Und ich habe meine Arme nie gut gespürt damals. Ich glaube, so einen richtigen Sprung nach vorne habe ich gemacht, als ich wirklich Gewicht nach unten geschraubt habe und mich versucht habe zu fokussieren auf mein Muskelgefühl und erstmal wieder gelernt habe, die wirklich anzusteuern und nur aus dem Bizeps zu arbeiten zum Beispiel. Mein Trizeps habe ich immer gut gefühlt, der war auch immer gut, aber mein Bizeps war immer so ein bisschen hinterher. Und Dennis hat einfach zu mir gesagt, was willst du denn im Training verändern? Du trainierst ja alles hart, du hast einfach eine scheiß Genetik, die Arme werden nie so wachsen wie der Rest. Die werden zwar ein bisschen besser werden, aber dass da jetzt ein Riesensprung passiert, plötzlich du irgendwie eine magische Tür öffnest mit irgendeinem Trainingssystem, wird einfach nicht der Fall sein. Und dann habe ich ja eigentlich schon fast aufgegeben, aber ich bin froh, dass ich trotzdem immer weitergemacht habe. Und mein Gedanke dazu ist halt, wenn jemand ein Defizit hat in irgendeinem Muskel, dann ist es halt wirklich wichtig, dran zu bleiben, weil ich glaube, wenn man sich gut ernährt, genügend Protein isst, hart trainiert und einfach Kontinuität liefert, dann kannst du faktisch gar nicht schlechter werden und zwangsläufig werden die Arme besser, aber werden die Arme so viel besser, wie der Rest dir quasi davon sprintet, deines Körpers. Zum Beispiel meine Beine, da muss ich nicht viel machen. Die wachsen gefühlt von alleine. Mein Beinbeuger ist mein bestes Stück und mir reifen ehrlich gesagt 3 Sätze in der Woche aus dafür, wenn ich es wirklich darauf anlegen würde. Ja. Kopftechnisch kriege ich nicht hin. Aber ich weiß, ich brauche eigentlich nicht viel dafür. Und beim Rücken war es ähnlich. Jetzt aber nochmal so eine Frage nebenbei. Was glaubt ihr? Kann man so Defizite, das habe ich mir schon oft gestellt. Ich habe mal mit dem rumexperimentiert, aber ich habe es halt damals total falsch dosiert und wusste nicht, wie ich es machen soll und habe halt total unterdosiert. Was meint ihr, kann man so ein Defizit einer Muskulatur mit IGF-1 rausholen? Macht es Sinn? Bringt es wirklich was? Und macht das einen Unterschied, ob man IGF-1 LR3 nutzt oder wirklich richtiges Increlex? Vielleicht habt ihr da so ein bisschen...
Also,
das ist eine ganz spannende Frage.
Du willst ja nicht das systemische IGF-1 hochschrauben, sondern du willst ja das lokale, muskelspezifische IGF-1 hochregulieren. Ich hatte mit Michel da auch neulich mal drüber gesprochen und er sagt, also er würde mir zum Beispiel jetzt empfehlen, HGH in die Zielmuskulatur, in die Arme rein, damit du da ein bisschen mehr lokales IGF-1 hast. Und dementsprechend auch einen kleinen Vorteil. Also er ist der Auffassung, dass es funktioniert. Hey Leute, kurze Werbeunterbrechung. Bis einschließlich Freitag, den 17. April um 10 Uhr, läuft der Vitaminversand 24.com Fibosel und es gibt bis zu 30% Rabatt auf alle Produkte von Jen, natürlich nur mit meinem Code Sascha. Also, ab in den Shop, deckt euch ein, am besten für mehrere Monate. Empfehlenswert für alle, die unter Schlafproblemen leiden, die Kombination aus unserem Jen Knockout Komplex, 5 HTP und Time-Release Melatonin, der absolute Game-Changer. Probiert es gerne aus, lasst mir ein Feedback da, kommt sehr gut an meine Kunden, ich nutze es auch. Ja, und ich würde sagen, weiter im Video und viel Spaß beim Shop.
Ich würde jetzt aber auch sagen, das ist nicht ganz so abwegig. Die Frage ist, wie viel macht das halt aus? Ja, das allgemeine IGF-1 oder Increlex oder was auch immer, erhöht natürlich primär auch das systemische IGF-1 und das macht wahrscheinlich die mehr Nebenwirkungen und du hast halt nicht die Effekte, die HGH direkt noch hat. Ja, du hast ja über HGH die direkten Effekte von HGH und die indirekten Effekte über IGF-1 und meistens halt auch ein bisschen mehr lokales IGF-1. Deshalb hat sich ja IGF-1 direkt ja so nie wirklich durchgesetzt. Sagen wir mal ehrlich, das sieht man zwar immer mal wieder in dem Protokoll, aber so, dass es jetzt flächendeckend eingesetzt wird und man das Gefühl hat, das ist ein riesen Benefit, hat man eigentlich nicht. Und irgendwie ein Gefühl von Pump oder Trainingsperformance hat ja jetzt mit Muskelaufbau erstmal gar nichts zu tun. Das heißt, alle Effekte, die du vielleicht spürst, die täuschen so ein bisschen eine Wirkung vor, die eigentlich gar nicht da ist, ja, wenn man ehrlicherweise ist. Und mein HGH ist ja eh so unser Lieblingsthema aktuell auch im Gen Roundtable. Mittlerweile sind wir alle so ein bisschen davon abgekommen, mit viel HGH zu arbeiten. Ja, so. Und ja, da muss man weiter gucken, was gibt's denn noch für Hebel? Ja.
Das hat mich immer abgeschreckt. Das hat mich immer abgeschreckt, weil ich eben auch weiß, wenn dein systemisches IGF-1 extrem hoch ist, dass eigentlich eher mehr Schaden passiert, als es eigentlich von Nutzen ist. Gerade jetzt für mich mit meiner Mitte, glaube ich, ist es nicht von Vorteil, damit zu arbeiten. Aber reizen tut es natürlich einen schon, weil wer einmal mit IGF-1 gearbeitet hat, der weiß, der Pump im Training und wie der Look ist, bevor man komplett mit Wasser zugelaufen ist, sieht man brutal aus und auch die Kraftschübe sind extrem.
Also das Thema IGF-1 hatte ich auch schon häufig mit Leuten erörtert und ich kenne einen, der ein absoluter Fürsprecher ist. Der hat zum Beispiel gesagt, diese ganzen, in Anführungsstrichen, neuartigen Sachen, die darauf abzielen, die Wirkdauer zu verlängern, die hält er alle für scheiße, sondern wenn, dann das echte Increlex und das vor und nach dem Training in die Zielmuskulatur, einfach um diesen Trigger zu setzen, den man ansonsten durch das Training wohl setzen würde. Also es gibt wohl noch diesen Pathway mit diesem MGF, also dem Mechano-Growth-Faktor, den man durch das progressive Training triggern möchte, was da irgendwie mit reinspielt. Also so ganz schlüssig hat mir das noch niemand erklären können. Und ich habe das mit Michael auch schon mal besprochen. Und da hieß es auch genau, was Sascha jetzt gesagt hat, dann, wenn überhaupt, dann vielleicht der Effekt dadurch, dass man HGH lokal appliziert, intramuskulär, um da diesen Effekt hervorzurufen, der ja wohl durchs Training sowieso auch entstehen würde an dieser Stelle. Das klingt dann schon sinnvoll, finde ich, wenn man weiß aus physiologischer Untersuchung, dass dieser Effekt eintritt durch das Training, man den dann verstärken kann, indem man dasselbe auslöst durch diese Applikation, dann wird das sicherlich funktionieren. Beim IGF-1 ist natürlich dann immer das Thema, das Apothekenprodukt, da kosten 40 Milligramm 1000 Euro. Das ist natürlich irre teuer.
Ja.
Und wenn man irgendein anderes Produkt hat, ist die Frage, ist es überhaupt echt? Und die Sachen, die dann systemisch und lange wirken, da hätte ich immer Bedenken, nicht nur was das Thema Mittelpartie angeht oder die dickere Haut oder Wachstum von Füßen und Fingern und sowas, vor allem eben auch das Thema Krebswachstum, weil man Tumorwachstum triggert durch lange Zeit erhöhten IGF-1-Spiegel in Dimensionen, in denen man den ja sonst durchs HGH nicht dauerhaft bekommt. Halte ich vielleicht auch nicht für sinnvoll, weiß ich nicht. Also ich habe halt keinen direkten Vergleich, wenn man jetzt die Personen nimmt, die das befürworten, die dann sagen, wie sie es gemacht haben und wo sie es gemacht haben. Es gibt zum Beispiel welche, die das in den Waden beschrieben haben und die haben abartige Waden. Ja, müssen wir sie jetzt angucken, wie das aussehen würde, wenn die das nicht 10 Jahre lang gemacht hätten. Gibt's halt nicht.
Ja, das ist das Problem. Also was man vielleicht nochmal sagen muss, weil viele immer denken, boah, ich habe so ein hohes IF1, mein HGR funktioniert. Ey, das ist aber nicht unbedingt das Ziel. Du wirst nicht hohes systemisches IF1 haben. Das ist nicht das Ziel. Du wirst es einfach in dem Zielmuskulatur haben. Und da muss man auch mal ein bisschen differenzieren. Ne? Das hohe systemische IF1 macht einfach die Nebenwirkung, die du gar nicht haben willst. Das ist vielleicht nochmal so eine ganz gute Randnotiz. Und das ist ja auch, im Testosteron ist es auch nicht viel anders. Ne? Das, was im Blut rumschwimmt, ist ja schön und gut, aber du willst es ja am Rezeptor haben. Und es soll ja wirken, soll durch den Rezeptor praktisch in den Zielbereich eingeschleust werden. Und da muss man halt immer auch natürlich ein bisschen differenzieren. Natürlich gibt es eine Korrelation, ja. Also wenn du sehr hohes Testosteron im Blut hast, dann ist das natürlich logisch, dass es überall hoch ist, aber man muss da auch immer ein bisschen genauer hinschauen. Bei IGF-1 ist das hier vielleicht ein bisschen spezifischer zu betrachten. Und hoher IGF-1-Wert ist nicht unbedingt nur von Vorteil.
Wie wird es dann gemanagt so mit dem HGH? Ich weiß, vor Jahren habe ich das auch mal probiert, direkt in die Arme zu ballern. Ich habe das dann einfach so gemacht, wie man es halt immer gemacht hat, vor dem Schlafen oder damals morgens nüchtern. Oder macht es tatsächlich mehr Sinn, wenn man jetzt sagt, man geht jetzt ins Training, man ballert dann direkt vor dem Training in den Bizeps jeweils 2 Einheiten HGH?
Das Ding ist halt, IF-1 ist ja was dann erst mit der Zeit entsteht, ne? Also HGH wird ja über die Leber dann in IF-1 konvertiert sozusagen oder entsteht dort und das dauert, ist ein Prozess, der auch dauert. Also da hast du, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt diese Zeitschiene. Wichtig ist halt natürlich, dass du auch alles drumherum optimal ist. Na, du brauchst ein bisschen Insulin, da reicht aber jetzt die körpereigene Produktion, du brauchst ein bisschen T3, damit das auch alles von den Bindungsproteinen alles richtig funktioniert. Und das musst du eher langfristig betrachten. IF-1 fällt jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell ab. Wobei IGF-BP3 dieses Bindungsprotein auch relativ hohe Relevanz immer hat, auch in der Analyse. Und dieses Timing-Thema
das habe ich, würde ich jetzt eher bei Steroiden wieder sehen, wenn du zum Beispiel Pre-Workout irgendwie Oris nimmst, dass du vielleicht im Training einen besseren Trainingsreiz hast, oder bei HGR funktioniert das ja auch ein Stück weit, ne? Aber so diese IGF-1 und Muskelwachstum zu einem gewissen Zeitpunkt, würde ich jetzt sagen, kann man so jetzt erstmal nicht konkreter sagen, ja. Zumal dieser Prozess sicherlich auch sehr individuell ist, weil das Thema Halbwertszeiten bei Injects hast du ja auch so. Wenn du in der Schulter injizierst, ist es wieder anders wie im Gluteus, dann ist aber der Körperfettanteil spielt eine Rolle. Subkutan versus intramuskulär ist ja auch ein Riesenunterschied, nochmal mit der Halbwertszeit und auch der des Wirkungseintritts. Also das ist schon relativ komplex und da kann man auch du musst ja Studien machen mit tausend von Probanden, um das irgendwie daraus Erkenntnisse zu ziehen, das hast du halt einfach nicht.
Aber warum macht es dann Sinn überhaupt, sein HGH in den schwachen Muskel zu ballern? Weil die Frage habe ich mir gestellt, weil du ja eigentlich genau aus diesem Grund, ist es ja völlig egal, ob du es dann subkutan machst oder nicht, weil dein was einfach dauert und dein systemisches IGF-1 langfristig sowieso hochgeht.
Ja, das geht schon hoch, aber du hast ja hier natürlich dadurch, dass halt direkt in der Zielmuskulatur ist, hast du wahrscheinlich dann schon auch, das ist die Theorie, mehr Lokales dort in dem Bereich. Ne? Das ist ja auch so ein Thema mit dem BPC zum Beispiel 1-5-7. Macht man es lokal an die Stelle. Das ist ja so ein bisschen anekdotische Evidenz, dass es wohl funktioniert, aber es gibt ja halt keine Studie, die das aussagt. Ja? Also da sind wir so ein bisschen noch, das ist so ein bisschen eine Blackbox. Deshalb würde das jetzt auch hier nicht zu sehr. Wer jetzt keine Probleme damit hat, IM, HGH zu injizieren in die Muskulatur herein und hat eine Schwachstelle, würde ich sagen, probier es aus. Und dann wirst du halt sehen, ob es einen Unterschied macht. Weil wenn plötzlich der Arm plötzlich aufholt, obwohl du sonst nichts
anderes verändert hast. Am besten nur eine Seite hast, und dann hat man den direkten Vergleich.
Ja, das habe ich, die Erfahrungswerte habe ich mit HGH und Fetterbau gemacht. Das ist zum Beispiel auch der Defekt, dass an der Stelle, wo du injizierst, lokal der Fetterbau etwas forcierter ist. Und da steht sogar auch in der Packungsbeilage von Pfizer bei Genotropin mit drin. Na, das ist ein Effekt, der in der Wissenschaft auch bekannt ist, den ich auch in der Praxis schon bei Klienten simuliert habe. Das funktioniert tatsächlich. Und wahrscheinlich ist es so ähnlich auch mit intramuskulär in die Zielmuskulatur mit Muskelaufbau. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat Max mal gesagt, dass er immer in den Unterarmen links irgendwie initiiert hat, das HGH, und dass der irgendwie auch gewachsen ist. Ich glaube, das ist sogar eine Aussage, die von ihm stammt. Muss ich mal fragen.
Ja, aber was ich damals für meine Arme gemacht habe, eine Zeit lang, war, ich habe einfach meine Injects, die ich sowieso baller, ich baller ja sowieso täglich meine Sachen, habe ich einfach in die Arme geknallt. Es ist ein sehr, sehr ekliges Gefühl, muss ich sagen, weil es auch total unangenehm ist und meiner Meinung nach auch zu gefährlich. Deswegen habe ich dann irgendwann damit aufgehört, weil ich dachte mir, wenn irgendwas passiert, kannst du das einfach, das kann dir halt deine Bodybuilding-Karriere kosten, glaube ich. Weil stellt euch mal vor, zum Beispiel, es entzündet sich oder so im Bizeps und du musst dann dort irgendwie eine Verkapselung rausschneiden, oder wie ich auch jemanden kenne hier aus Dubai, der dann eine richtige, fast schon Sepsis bekommen hat und musste dann operativ das entfernt werden. Dann fehlt dir da ein halber Bizeps und dann sieht das halt komplett scheiße aus. Mhm. Aber rein fürs Muskelgefühl, für eine bessere Mind-Muscle-Connection hat sie mir extrem viel gebracht, muss ich sagen, weil man halt natürlich auch extreme Schmerzen dann hat beim Training. Die gehen dann nach einer Zeit weg. Aber du hast halt wirklich dann die Connection zu deinem Kopf da, ne? Wenn du dann deine Injects einfach da reinmachst.
Ja, das ist auf jeden Fall ein valides Argument, ja. Wobei jetzt die Schmerzen im Training wahrscheinlich eher kontraproduktiv sein werden für den Trainingsreiz. Aber natürlich die Ansteuerung ist natürlich genauso wie Thema, das ist auch ein gutes Beispiel. Allein das Thema Pump, ne? Pump ist ja auch so ein großes Thema, Pump und Muskelaufbau in bestimmten Zusammenhang oder eben nicht. Ja gut, es ist relativ, er ist nicht nötig, aber er ist auch nicht ganz irrelevant. Aber Fakt ist natürlich auch, wenn du ihn hast und merkst, okay, wo da was ankommt von dem, was du, gerade wenn du ein Anfänger bist, ist es, glaube ich, auch gar nicht so von Nachteil. Ne? Kann natürlich den Dings-Output reduzieren, aber du kannst ja vielleicht besser ansteuern dafür. Ne?
Und ich glaube halt, also ich ja, rein theoretisch macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied, ob man jetzt Pump für Muskelaufbau braucht, also rein der Pump. Ich glaube aber trotzdem, dass es sinnvoll ist, einen guten Pump zu haben, weil nehmen wir mal an, ich trainiere Arme oder Rücken und ich habe gar keinen Pump. Ich finde, dann ist es ein richtig guter Indikator dafür, dass du einfach an der Zielmuskulatur vorbeitrainierst, weil wenn du gezielt den Muskel triffst, den du ansteuern möchtest, dann wirst du... Es ist eine, sozusagen eine Nebenwirkung von richtigem Training.
Wenn du hydriert bist und alles soweit passt, auf jeden Fall, ja.
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 gibt ja immer mal diese Dein in der Diät, so du bist komplett am Limit, so dass das vielleicht dann immer noch ein bisschen ausbleibt, das ist ja auch ein normaler Prozess. Aber unter normalen Bedingungen, physiologischen Bedingungen, wenn alles gewährleistet ist, also Wasser, Salz, genug Glykogen und so weiter und so fort, dann solltest du das schon auch eigentlich merken haben.
Ey, wie macht ihr das eigentlich? Die Frage habe ich mir vor ein paar Tagen gestellt. Wie macht ihr das eigentlich mit Magnesium? Ich nehme mein Magnesium zweimal am Tag, ne? Magnesium-Bisglycinat. Und ich nehme das immer nach meiner ersten Mahlzeit und ich gehe danach ins Gym. Ist das kontraproduktiv oder ist das egal?
Naja, ich weiß jetzt hier die Zeit des Entzugseintritts jetzt nicht, aber vom Grundsatz her wird das wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle spielen. Ich meine, du hast ja immer auch im Körper die Möglichkeit, Vitamine, Mineralstoffe und Stückchen auch zu speichern. Und selbst bei Vitaminen, wo man mal sagt, okay, die sind wasserlöslich, die sind nicht speicherbar, selbst die halten teilweise Wochen, bis die abgebaut werden. Das heißt, ich sehe das nicht so zeitkritisch. Natürlich hast du nicht abends den Effekt, bei Magnesium du entspannst ein bisschen und kommst runter. Ob das jetzt dann vor dem Training im Nachteil unbedingt ist, wenn du ein bisschen entspannter bist, das ist halt so die Frage. Boah, schwer zu beantworten. Ja. Kann ich dir jetzt auch nicht, müsste ich jetzt gucken, ob es da vielleicht mal eine Studie gibt, aber ja, dann zum Beispiel den Booster dann. Also immer, sobald du im Gym bist, du hast den ersten Satz drin, dann ist das ja eh hinfällig, ehrlich gesagt, ja.
Ey, also ich nehme es tatsächlich auch nur an. Ich bin so verseucht, gell? Ich habe jetzt mehr. Okay, wie viel denn?
Zwei Kapseln von unseren.
Vier Kapseln. Was ist drin? 3 Milligramm.
Ich nehme 300, zwei Kapseln von dem Bisglycinat von Fit Forever.
Dann hast du 300 Milligramm Elementares. Sind, glaube ich, 1500 irgendwas Bisglycinat und 300 Milligramm im Elementar sind das.
Ja. Ey, apropos Booster, ich bin so verseucht von denen. Ich habe normalerweise, weiß nicht, wie lange schon keine Booster genutzt. Seitdem ich diesen verdammten Push It to the Limit probiert habe, ich versuche jedes Mal Abstand davon zu halten, aber es ist so beschissen. Ich war gestern im Training und dachte so, nee, heute Beinbeuger, ich nutze keinen Booster. Und ich bin gefühlt eingeschlafen. Mein Körper hat sich einfach so an das Koffein und an den Punch gewöhnt. Dann ich muss den einfach rausholen und ich muss ein bisschen sparen, weil ich habe keinen mehr und mein Paket ist unterwegs. Deswegen muss ich mir das jetzt einteilen. Heute beim Rückentraining habe ich wieder Booster genutzt und es ist einfach krass. Oh, ich weiß nicht, ob Placebo ist oder nicht, aber es ist einfach ein anderer Kick.
Er ist schon ultra geil dosiert. Ich werde mir nachher auch wahrscheinlich noch, ich muss auch noch bestellen, ich werde mir da wahrscheinlich den Neural Breaker, den anderen Sort noch bestellen. Ich habe den Lemon da, ich finde den, also allein vom Geschmack her, ich bin eigentlich gar nicht so der Booster-Fan, aber man merkt es halt schon, dass diese 300 Milligramm Koffeinproportion drin, das ist halt schon ein Brett. Eine Arginin-Zitronin ist auch mit drin. Also eigentlich ist der halt, der hat 4-5 Zutaten, der kann genau das, was du brauchst, der ist relativ schlicht und einfach. Bullshit ist aber auch vom Geschmack her auch wie ein Fruchtsaft, es hat nur diese scharfe Elbnote, finde ich halt, hat er so ein bisschen drinne. Die musst du halt mögen, ja. Aber das ist ja auch vielleicht bringen wir nochmal irgendwie zusammen, was sind so ein bisschen, wir haben das Thema ja Arme genannt. Was sind so vielleicht eure Top 3 bis 5 Tipps für bessere Arme? Was würdet ihr da so sagen? Vielleicht bringen wir das noch, mein Booster vom Training, gerade wenn es Arme am Anfang des Trainings sind oder Armtag, auf jeden Fall, denke ich mal, Performance-Steigerung im Training macht auf jeden Fall Sinn, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Mike, also mein wichtigster Tipp und bester Tipp zu dem Thema wäre tatsächlich die Priorisierung. Das heißt, wenn ich eine Armschwäche verbessern möchte, dann würde ich mit den Armen anfangen. Also würde beispielsweise einen Bizeps vorm Rücken trainieren oder ich würde an einem Push-Tag, so habe ich so eine ganze Zeit gemacht, wo ich Full-Body-Push-Tage hatte, dass ich mit dem Trizeps dann anfange, danach mache ich erstmal die Beine und dann mache ich Brust und Schultern. Das ist abhängig davon, was bei mir die Stärken und die Schwächen sind, habe ich jetzt bei mir alles nicht mehr so drin, weil ich zurzeit leider bloß zweimal die Woche ungefähr zum Training komme, auch wenn ich es mir anders vornehme. Deshalb übrigens auch in jedem Training ein Booster am Start ist, weil mir das, auch wenn ich eigentlich überhaupt keinen Kopf frei habe, diese Stunde oder diese anderthalb Stunden doch noch ein super Training ermöglicht. Der Push It to the Limit ist da wirklich total zu empfehlen. Limit Breaker habe ich noch nicht getestet, aber habe ich bestellt. Ja, aber für die Priorisierung denke ich, das ist der beste Tipp, wenn es generell darum geht, eine schwache Muskelgruppe voranzubringen. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang finde ich, wenn du sagst, du willst irgendwas priorisieren, du musst halt irgendwas auch depriorisieren. Also ich habe es jetzt bei Maria zum Beispiel, dass wir da den Glut priorisieren wollen. Für sie war eigentlich jahrelang immer die Hexport die beste Übung, die auch am besten Progression gemacht hat, am meisten Output immer hatte. Die haben wir wirklich total stiefmütterlich behandelt. Wir haben jetzt zurzeit einen Tag in der Woche, wo überhaupt nur der Beinstrecker behandelt wird und dann auch mit relativ niedrigem Volumen. Dafür wächst aber der Rest richtig super mit. Das ist so ein bisschen Überwindungssache, weil man tendenziell ja auch Spaß daran hat, die Muskelgruppe zu trainieren, die am besten wächst. Das war bei mir ganz lange Zeit der Rücken und das Rückentraining hat super Spaß gemacht. Dann kam meistens noch sowas dazu wie die lange Bizepssehne ist entzündet oder in der Brust tut irgendwas weh, im Ellbogen tut was weh. Das heißt, die ganzen Push-Übungen sind sowieso Mist und machen keinen Spaß. Das führt natürlich dann dazu, dass die Schwächen noch immer schwächer werden. Also wer schon anfängt mit Priorisierung, der sollte halt dann auch überlegen, was er dafür vielleicht auch einfach vom Volumen her ein bisschen runterfährt. Denn systemisch hat der Körper halt auch eine gewisse Kapazitätsgrenze. Und wenn man sagt, man will irgendwas verbessern, dadurch, dass man es zum Beispiel immer zuerst trainiert, muss man trotzdem hintenrum irgendwas weniger stark fokussieren oder vielleicht sogar mal weglassen, damit dann die Kapazitäten nicht schon erschöpft sind. Denn das ist auch klar, was nicht wachsen will, das wächst natürlich auch dann noch nur widerwillig und ungern, wenn man es als erstes trainiert. Aber wenn die Kapazitäten da so eingeteilt sind, dass man vielleicht wirklich mal einen Fokus auf zum Beispiel auf ein Bizeps-Training legt und wenn man schon einen recht guten Rücken hat, dafür mal hier und da einen Satz weglässt, dann geht es da erfahrungsgemäß eigentlich immer ganz gut voran.
Ja. Ja, kann ich so bestätigen. Ja, hat genau das habe ich gemacht. Ich mache immer, falls ihr meine Stories mal verfolgt, ich poste ja oft mein Training, ich fange immer am Brusttag oder am Pushtag fange ich mit Bizeps an und mache den wirklich als erstes. Das ist das Erste, was ich im Gym mache. Ja. Und dann mache ich den ganzen Rest. Ja. Aber dieses Depriorisieren, das kriege ich nicht übers Herz, da muss ich noch dran arbeiten. Das fällt mir total schwer, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, das ist der Gesamtkörperstress, hat der Mike gesagt. Das ist immer, bei uns geht das einigermaßen. Ich habe ja auch schon Football-Profis auf die European Football League vorbereitet. Da musst du alles. Der wollte Muskeln aufbauen, also als Hauptfokus. Trotzdem muss er auch ausdauerleistungsfähig sein, er muss sprinten, er muss Taktik und Technik können, er muss ja alles können. Das heißt, du musst im Kontext, du hast eine gewisse Zeit im Gym für das Krafttraining und da musst du noch stärker priorisieren, weil der Gesamtkörperstress oder Gesamtstress auf Organismus noch nicht viel größer ist, weil er nicht auch in anderen Bereichen motorische Fähigkeiten weiterentwickeln muss. Ja, bei uns geht das dann fast noch ein bisschen, aber dafür sind wir natürlich auch, machen wir natürlich muskulär auch ein bisschen fast mehr kaputt mit dem Krafttraining. Also priorisieren auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall auch sagen würde, ganz wichtiger Part, ich habe das mal in der Sportschule Kinema gemacht, mit Messungen, die richtigen Übungen auswählen, die man auch spürt. Bei Armen, ich würde sagen, kann man natürlich mit einem Preacher Curl, wenn man natürlich die Schulter auch rausnimmt, ganz
die
gut auch arbeiten.
Die beste Übung für mich. Ich mache nur noch die.
Ja, ja.
Ehrlich, ich habe davor drei, vier Bizeps-Übungen gemacht, habe alle rausgenommen. Ich mache nur noch Preacher Curls.
Ja.
Finde ich geil.
Habe ich auch immer drin, Hammer Curls, Preacher Curls. Das ist immer der Fokus im Bizeps-Training bei mir, bei meinen Klienten auch und auch bei mir selber. Also Priorisierung, Depriorisierung, Übungsauswahl auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie seht ihr das Thema Frequenz? Also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, eine Schwachstelle ein bisschen stärker zu frequentieren, vielleicht das Volumen auch zur Not ein bisschen zu reduzieren, weil du natürlich öfters die Proteinsynthese antriggerst, kriegt meistens auch nochmal so ein kleines bisschen Prozent mehr dazu. Na, das ist kein Riesenhebel, aber ein kleiner Hebel auf jeden Fall.
Ja, safe. Sehe ich genauso. Also das ist meine Erfahrung dazu. Mir hat genau das hat es bei mir gebracht. Also halten wir fest, 150 Milligramm Oxymetholon, Priorisierung. Nein, Spaß.
Gutes Training auf jeden Fall.
Gutes Training. Ja. 200. Bei mir hat das viel gebracht. Ich habe die Priorisierung, den schwachen Muskel immer zuerst. Ganz klar. Habe ich damals auch mit den Waden so gemacht, als ich meine Waden aufbauen wollte. Irgendwann habe ich den Versuch dann abgebrochen, weil ich dachte, komm, brauche ich auch nicht mehr reinstecken. Nee, Spaß. Also Priorisierung, Volumen, Frequenz verteilen, waren bei mir so die größten Gamechanger, würde ich sagen.
Ja,
definitiv. Ja. Und manchmal vielleicht Ego daheim lassen, kleinere Gewichte nehmen und wirklich von neu starten.
Technik vor Gewicht.
Wirklich den Technik, genau. Ja. Technik macht aus.
Wirklich den Muskel auch spüren. Mag jetzt nicht überall relevant sein, aber hier auf jeden Fall würde ich auch sagen, lieber ein bisschen leichter trainieren und halt wirklich treffen. Man kann teilweise den Arm auch relativ schwer trainieren. Nur so Preacher Curl in Kurzhandel geht auch schon mal relativ schwer, aber das geht sicherlich auch nicht bei jeder Übung im Armbereich.
Ja.
Ja, ich würde sagen, war eine gute, gelungene Runde.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, warum die Arme heute vielleicht schlechter sind, vielleicht täuschen wir uns und die waren wirklich früher besser oder vielleicht ist es nur eine optische Täuschung. Wenn ihr da irgendwie Input habt, dann wäre das interessant. Vielleicht hat jemand auch eine wissenschaftliche Studie, keine Ahnung. Ich glaube, die Zuschauer hier sind relativ fit. Aber so eine richtige Antwort kann ich mir ehrlich gesagt selber nicht erklären. Aber es sieht danach aus, tatsächlich.
Vielleicht sind die früheren Bilder alle gefotoshoppt oder so, kann ja auch sein.
Ja. Gibt's viele. Von Arnold gibt's viele. Von Arnold gibt's echt viele, die gefotoshoppt sind.
Ja. Safe, ja. Ja, dann würde ich sagen, danke für die Runde. Wir konnten vielleicht auch zumindest haben wir ein paar Tipps auch mitgegeben, wie man Arme oder auch andere Schwachstellen priorisieren kann. Schreibt's gerne in die Kommentare, wie Arnold schon gesagt hat. Vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung. Und unter allen, die fleißig kommentieren, verlose ich auch einmal im Monat einen Warengutschein in Höhe von 250 Euro. Also auch da lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Ansonsten könnt ihr uns drei supporten bei Vitaminversand 24.com mit dem Code Adolf10, Anwalt oder Sascha. Also haut da gerne rein. Und im Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Adios.